Das ist so ein Morgen, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Deutschland ist weiß, Deutschland ist unter Schneemassen. Der Geysir aus der Vulkaneifel kennt diese Witterungsverhältnisse natürlich. Aber wenn ein Geysir sprudelt, wenn sein HSV ausgerechnet gegen Wagners 11, also wie geht's dir heute Morgen?
Also erstens mal mit Schnee und also hier in Köln ist kein Schnee, es hat gestern Nachmittag geschneit, habe ich als Junge aus der Randlage der Vulkaneifel natürlich gar kein Problem. Also früher, wenn bei uns hat es halt immer geschneit zwischen Mai und Andernach und dann konntest du schön, hast du eventuell mal die Winterreifen aufgezogen und bist dann trotzdem noch mal Koblenz ins Kino gefahren, das ist ja logisch.
Natürlich.
Angesichts der Niederlage vom HSV mache ich mir große Sorgen. Und auch wenn es gegen Augsburg und den von mir zuletzt stark kritisierten Sandro Wagner ging, muss man sagen, das war eine absolut verdiente Niederlage, die leider zeigt, dass es bis zum Schluss Abstiegskampf geben wird, dass sich was ändern muss auch unbedingt, dass es gegen einen Mitkonkurrenten ist. Das hat mich geärgert. Das war einfach schlecht am Samstag.
Also ich kann dir sagen, aufwärts, also Münster aufwärts ist alles weiß und ich kann dir auch sagen, dass auch ich nicht unbedingt happy bin, wie du dir vorstellen kannst, weil das weiße Ballett an einem so weißen Tag nicht so getanzt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber hey, lass uns Wunden lecken und sagen, Wunde her, Wunde rauf, Wunde hin. Wunde
Wer sich her. Morgens um 7:30 schon seine Wunden zuklebt, ne, der braucht vor allen Dingen eins.
Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleiss und Thomas Wagner.
Pflaster. Wir brauchen Pflaster. So, lass uns einsteigen in die Topspiele der Fußball-Bundesliga und all das, was uns aufgeregt hat und all das, was uns beschäftigt hat. Wo wollen wir starten?
Ja, fangen wir doch mal ganz oben an und loben mal wieder die Bayern. Es wird langsam schlimm, aber ja. Man hat ja das Gefühl gehabt, hey, da könnte ja mal was passieren am Wochenende. Und anscheinend haben sie jetzt so ein paar neue Disziplinen eingeführt. Wir lassen uns erstmal reizen. Es steht nach 18 Minuten 2-0 für den Gegner. Und dann zeigen wir euch mal, was richtig Phase ist. Das macht sie eigentlich noch deprimierender für die Konkurrenz. Und was Ulisse und Lennart Karl da gespielt haben, das war schon aller Ehren wert, muss man sagen. Es gibt jetzt auch die Diskussion, nimmt man Karl zur Nationalmannschaft. Er profitiert natürlich im Moment auch ein bisschen davon, dass er in einer total funktionierenden Mannschaft spielt. Aber der Junge hat schon außergewöhnliche Anlagen, das muss man sagen. Und dass er nach einem 0-2 das Heft so in die Hand nimmt, das ist schon bemerkenswert.
Mir gestern auf der Fahrt ein sehr, sehr langes Interview angehört, ich glaube 1,5 Stunden mit Uli Hoeneß, und zwar war der zu Gast bei Philipp Westermeier, liebe Grüße an der Stelle, zum OMR-Podcast und OMR-Podcast feiert gerade sein 10-jähriges und zum 10-jährigen hat Philipp Westermeier Uli Hoeneß eingeladen, beziehungsweise ist zu ihm natürlich an die Säbener Straße gefahren.
Und nicht an den Tegernsee.
Nicht an der Tegernsee, nee. Ich glaube, Philipp mag keinen roten, also keinen schweren roten. Deshalb okay. Hätte man da keine Chance gehabt. Nein. Also er ist schon, der Prinz ist schon zum König gekommen. Und ganz interessant fand ich die Analyse, also mehrere Analysen von Uli Hoeneß, da kann man trefflich drüber streiten. In einem Punkt muss ich ihm durchaus recht geben. Und zwar sagt er, das, was Vincent Kompany da leistet beim FC Bayern, ist tatsächlich, du würdest sagen, Wahnsinn. Und zwar einfach deshalb, weil er auf der einen Seite die Spieler schützt auf eine sehr eigene Art und Weise, jeden Spieler besser macht, sagt Uli Hoeneß, und drittens dann auch nochmal Spieler aus der Jugend nachholt, wie kaum ein anderer Trainer es vorher geschafft hat beim FC Bayern München. Freut natürlich an Uli Hoeneß, weil die Rendite dann steigt, ist ja klar. Was hältst du von so einer Aussage? Ist das im Background auch so ein bisschen auch das Erfolgsgeheimnis des FC Bayern momentan?
Also ich glaube, die Aussage, also ich würde sie nicht ganz so unterschreiben. Das hat nichts damit zu tun, dass ich grundsätzlich nicht auch von Uli Hoeneß Sachen unterschreiben würde, sondern ich finde, also wenn du jetzt mal sagst, welcher Trainer hat vor allen Dingen junge Leute gefördert, da musst du ja als allererstes mal Louis van Gaal nennen, der damals das zum stimmt. Beispiel angetreten ist und hat einfach gesagt, ja. Bei mir spielt Müller immer. Und das in einer Phase, als die Bayern eben nicht das Nonplusultra waren, sondern wirklich um eine deutsche Meisterschaft auch noch kämpfen mussten. Also bei allem berechtigten Lob, und ich komme gleich auch noch zum Lob von Kompanie, muss man ja schon mal festhalten. Also wenn man in so einer komfortablen Ausgangssituation wie die Bayern sind, wenn man da keine jungen Spieler einbaut, dann kann man es gar nicht mehr machen. Also Kompanie hat als Bayern-Trainer natürlich immer Druck, aber gefühlt ist ja die deutsche Meisterschaft eine gemahte Wiesen. Und zur Wahrheit gehört übrigens auch, dass er im ersten Jahr seine Ziele so mit Ach und Krach erreicht hat. Er ist deutscher Meister geworden. Ja, das war nach dem Leverkusener Triumph Pflicht. Er hat den Pokal nicht gewonnen. Er ist im Viertelfinale auch mit Verletzten gegen Inter Mailand rausgeflogen. Und er hat eben im letzten Jahr, und das war ein deutlicher Kritikpunkt aus der Führungsetage, die jungen Spieler viel zu selten eingesetzt. Da hat man sich sogar noch bei der Clubweltmeisterschaft gewundert, warum spielen die nur gegen Auckland im allerersten Spiel, wo es 10-0 ausging. Mhm. Nach dieser Club-WM und der Niederlage gegen Paris, die man ja durch eine vermeidbare Niederlage in der Vorrunde gegen Benfica Lissabon überhaupt diesen Weg hatte, das vergisst man ja heute, 3 Monate danach schon, war es durchaus so, dass es auch mal Kritik an Kompanie gab. Und jetzt so zu tun, als wenn das von Anfang an Jugendkonzept und alles besser gemacht, das glaube ich nicht, dass das letztes Jahr so war. Was aber stimmt, ist, dass die Art und Weise, wie Kompanie mit der Kabine umgeht, also da höre ich nur gute Dinge raus, hervorragend ist. Der ist halt noch sehr nah an der Spielergeneration dran. Und er ist jemand, der zu allem Auskunft gibt, aber der überhaupt nie in irgendeiner Art und Weise gefühlt politisch wird, wie das ja ein Thomas Tuchel war, der, also ich meine damit der Sportpolitische im Verein. Ja. Und das tut dem Verein, glaube ich, sehr, sehr gut, weil er so eine unaufgeregte, geerdete Art hat. Und ich habe das ja jetzt hier auch schon mal gesagt, ich mag Kompanie eh total gerne. A, hat er bei meinem Lieblingsclub früher gespielt und B, war er immer schon ein total angenehmer Typ. Also der macht im Moment einen richtig guten Job. Dass das von Anfang an so war, wie es jetzt Uli Hoeneß sagt, das sehe ich nicht so.
Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, dass
Er jeden Spieler besser macht. Er hat im ersten Jahr nicht jeden Spieler besser gemacht und er hat im ersten Jahr auch nicht die Jugend gefördert. So in dem Maße, wie er es jetzt macht.
Ja.
Ja, wahrscheinlich wollte er im ersten Jahr auch einfach nur den einen Titel gewinnen, um erstmal sich überhaupt ein bisschen Kredit zu verschaffen.
Ich wollte gerade sagen, ist auch schwer. Also ich meine, er hat ja nun irgendwie nicht so wahnsinnig viel Erfahrung als Trainer vorher gesammelt und ist dann gefühlt Nummer 8 gewesen. Und ich glaube, dann brauchst du auch vielleicht einfach einen kleinen Moment, sei es ihm zugestanden. Aber ich finde es einen der wirklich der angenehmsten Trainer in der Bundesliga, vielleicht sogar in Europa. Also ich finde, das ist schon sehr, sehr, sehr gut auch kommunikativ, was er da macht. Aber dennoch, du führst 2-0 und kriegst von Bayern noch 6 hinterher. Das ist natürlich schon einfach auch brutal. Zeigt aber auch, dass so eine Liste ja einfach in bestechender Form ist und so ein Spiel durchaus alleine entscheiden kann. Das war bisher eigentlich immer nur Harry Kane, der dann auch noch sein Türchen macht, das 17. inzwischen in dieser Saison. Und dennoch ist es so, dass so eine Liste so ein Spiel einfach an sich reißt und auf eine ganz brutale Art und Weise. Ich glaube, da kann man dann auch nicht mal groß weiter erzählen, weil das ist dann auserzählt. Die Bayern werden Meister, das ist so. Sie werden relativ langweilig Meister. Du kannst auch mal ein Tor gegen die Bayern schießen, musst es dir aber gut überlegen, weil die dann so angezählt sind, dass sie richtig Bock kriegen dann erst. Also sie brauchen irgendwie so dieses Momentum, tritt mir einmal ins Knie und dann zeige ich dir, ich kann trotzdem noch laufen und lauf 3-mal schneller. Das ist ja auch irgendwie Wahnsinn.
Ja, vor allen Dingen hast du ja gefühlt jetzt im Spätherbst, dass drängt sich der Verdacht auf, dass die einzige Mannschaft, die so ein bisschen durchgehend konstant punktet, oben ohne spektakulär zu spielen, RB Leipzig ist. Das war auch meiner Meinung nach ein Stück weit zu erwarten, weil sie eben nicht im Europapokal sind. Das heißt, sie können die ganze Woche gezielt auf den Gegner trainieren. Das war ja, als damals RB so in die Bundesliga kam, auch ein bisschen mit diesem überfallartigen Pressing-Fußball das Erfolgsgeheimnis. Ich glaube übrigens, dass Ole Werner auch ein richtig guter Trainer ist, aber sie brillieren ja auch nicht. Und wenn du siehst, dann am ersten Spieltag, klar, das ist jetzt auch schon wieder 3 Monate her, dass die Bayern einfach mal Leipzig zu Hause 6-0 filetieren, dann weißt du, wir brauchen hier nicht auf künstliche Spannung zu machen. Das Ding ist durch. Wichtig oder beziehungsweise spannend aus Bayerns Sicht wird, kommen sie mal wieder nach Berlin zum Pokalfinale. Ich glaube schon, dass das für viele da ein Ziel ist. Und ist es mindestens das Halbfinale der Champions League? Diesen Maßstab haben sie sich selber gelegt, weil sie die Bundesliga ja so ein bisschen überspielt haben einfach damit. Aber dieser Titel, der ist weg. Da können wir einen Haken hintermachen.
Uli Hoeneß sagte aber auch in diesem Podcast, dass der einzige ernstzunehmende Verfolger der BVB ist und die zwar übrigens nur die Hälfte des Umsatzes machen des FC Bayern. FC Bayern 1 Milliarde und BVB die Hälfte eben.
483 Millionen, glaube ich, oder sowas. Also nicht mal ganz die Hälfte. Ja, das habe ich ja hier schon mal angesprochen. Das zeigt alles, dass diese Unterschiede der Größenverhältnisse ist so eklatant wie in keiner anderen europäischen Liga.
Genau, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zu 59% bei den Präsidentschaftswahlen, lieber Aki Watzke.
Boah, das ist übrigens, da müssen wir auch mal kurz drauf eingehen. Also ohne Gegenkandidat würde man das ja wirklich schon als schallende Ohrfeige titulieren. Es war ja auch ganz kurios, dass ganz kurz im Vorfeld von persönlicher auf Hybridwahl umgeswitcht wurde. Es geht ja darum, um den Verein Borussia Dortmund. Und sein Vorgänger Luno hatte ja damals auch öffentlich erklärt, dass er nach dieser Periode nicht mehr antreten würde. Was ihn da jetzt genau bewogen hat, im Vorfeld doch zu sagen, ich mache weiter, das weiß ich nicht. Aber er hat ja dann am Ende jetzt doch zurückgezogen. Und das soll jetzt, es gab ja wohl ein Gespräch zwischen Watzke und Luno. Man sagt, man ist wieder fein miteinander. Aber ich will es mal so ausdrücken. Ich glaube, es gab im Verein viele, die wollten, dass Watzke diesen Job auch bekommt. Ob das jetzt immer mit der feinen Klinge war, wie da miteinander gesprochen und umgegangen wurde, das weiß ich nicht. Aber 59% sprechen eher dafür, dass es da auch einige Verletzungen gab, und es gibt ja auch in Dortmund Stimmen, die sagen, dass Aki Watzke, als er den Verein damals übernommen hat, aus den Trümmern 2005, der Champions League-Ära und von Dr. Niebaum, da war er ja am Anfang auch schon im Präsidium, also in der Endphase dabei, ist dann wie Phönix aus der Asche aufgestiegen. Er hat sicherlich unzweifelhaft große Verdienste um den BVB. Ich habe mal hier in unserem Podcast gesagt, dass ich das immer erfrischend fand, dass er sich auch mal mit den Bayern angelegt hat und eben sich nicht einfach da in die Reihe der Bettsteller eingereiht hat mit Jürgen Klopp zusammen. Und am Ende ging es ihm eigentlich immer fast nur noch darum, der zweite Leuchtturm zu sein. Okay, wir und die Bayern gegen den Rest. Das hat, glaube ich, Borussia Dortmund mit den Ambitionen noch nicht gut getan. Er ist natürlich ein Typ, der unfassbar viel Macht im deutschen Fußball jetzt hat, der sehr gut vernetzt ist, hochintelligent, also eine sehr charismatische Persönlichkeit. Wenn der ein oder andere aber sagt, das ist der Sonnengott von der Strobelallee mittlerweile in Dortmund, liegt man in manchen Bereichen halt auch sicherlich nicht so ganz falsch. Also die 59% sind, glaube ich, also wenn er heute Morgen wach wird, schon ein deutliches Warnsignal, dass es auch da ganz gut wäre, vielleicht ab und zu nochmal in sich zu gehen.
Ja, ja, warum schaltest du um von normal auf Hybrid? Das tust du deshalb, weil du dir nicht sicher bist, ob du die Fanbase noch hinter dir hast, also die Ultras vorwiegend. Und
genau,
und
wenn die nur kommen zur Versammlung, dann wird's noch knapper, und so erreichst du auch die Leute, die dann von zu Hause ihren Klick machen.
Richtig, das haben wir ja beim ersten FC Köln auch genauso erlebt. Da gab es große Diskussionen, ob Hybrid oder nicht, und dann hat man gesagt, ach, dieses Mal vielleicht lieber nicht. Einfach nochmal, um die Kandidaten einfach auch der Fanbase durchzukriegen. Aber das scheint dann beim BVB anders zu sein. Also da war man sich irgendwie dann nicht so sicher und hat dann sehr, sehr geschickt, weil man Herrn Watzke natürlich auch haben wollte, dann den Last Exit gesucht. Das fühlt sich wahrscheinlich als Präsident nicht alles so richtig gut an. Ist ihm am Ende egal, er ist Präsident. Hat jetzt die Möglichkeit, ein paar Jahre sein Image wieder deutlich zu schleifen. Und dann sehen wir, was passiert. Und der BVB bleibt Verfolger und hat ein Spiel abgeliefert. Da hat's im Netz zumindest richtig harte Kritik gegeben, inzwischen auch gegen Niko Kovac. Hatte vorwiegend damit zu tun mit seiner Rotation, dass er Adeyemi nicht von Anfang an gebracht hat und. Also da ist man nicht mit einverstanden. Was sagst du zur Rotation von Niko Kovac? Hat er sich vercoacht in diesem Spiel?
Weiß ich nicht. Also erstens mal möchte ich sagen, Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart, wenn ich dieses Spiel auf dem Spielplan lese, dann weißt du eigentlich, das ist immer Spektakel. Es gab da mal so ein irres 4-4 in der Klopp-Ära auch. Irgendwie passen die beiden Mannschaften unfassbar gut zusammen. Und es war ja auch wieder ein spektakuläres Spiel. Wir können da übrigens auch Dennis Undorf mal loben. Letztes Jahr hing der ja völlig durch. Da hatte man das Gefühl, Das ist ihm alles vielleicht ein bisschen, wie soll man sagen, auch ein bisschen zu viel geworden. Ich glaube, da hat er auch vom Kopf her Probleme gehabt. Also wenn er so weiterspielt, ist er natürlich auch wieder ein ganz klarer WM-Kandidat. Also dafür Chapeau und herzlichen Glückwunsch. Ja, hat sich verrotiert. Ich weiß es nicht. Das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Also am Anfang kam Niko Kovac, da haben wir auch gesagt, nach 4 Niederlagen aus den ersten 6 Spielen, um Gottes Willen, wer will diesen Verein überhaupt retten? Dann hat er sie in einem Parforce-Ritt noch in die Champions League geführt. Er war im Viertelfinale von Club WM und Champions League. Er hat einen super Saisonstart hingelegt. Jetzt sind die Gegner ein bisschen schwieriger geworden, auch international. Und er verspielt zweimal in letzter Minute einen Vorsprung in Hamburg und jetzt gegen Stuttgart. Das heißt 4 Punkte mehr. Dann würde der BVB auch in der Bundesliga richtig gut da stehen. Das ist mir einfach viel zu kurz gesprungen. Und wenn ich mir die Aufstellung angucke, also hinten Can ist ja jetzt von der Verletzung zurück, Schlotterbeck ist zurück, Anton, also 3 Nationalspieler, Kobel müssen wir eh nicht drüber reden. Und dann hast du Metscher, der immer besser wird, Bellingham, wo alle sagen, den wollte halb Europa, Bayer, Riasson, Brandt und dann Chukwuemeka.
Chukwuemeka.
Ist ein super Spieler. Und ja. Girassi, der hing so ein bisschen durch, aber den musst du ja normal auch immer spielen lassen. Also da jetzt anzufangen mit Rotation, die haben Nationalspieler, die alle unterwegs sind. Das ist ja für die auch keine Länderspielpause. Die spielen Champions League die ganze Zeit. Also das ist durch, für mich, das ist für mich absoluter Kokolores. Ich finde, dass Niko Kovac einen hervorragenden Job macht. Man wird sicherlich darüber sprechen, warum hat die Kreativität in den letzten Wochen nach vorne ein bisschen gelitten? Und wenn sie jetzt wieder da ist, wie am Wochenende, warum stehen sie dann hinten nicht so stabil? Ist für mich eine Phase in der Saison. Borussia Dortmund wird in die Champions League einziehen, wird versuchen, in den Cup-Wettbewerben beizukommen. Pokal wäre vielleicht mal wieder was, denn das gehört ja auch dazu, für das man immer sagt, sie sind die klare Nummer 2 in Deutschland. Haben sie eigentlich in der Ära Watzke 5 Titel gewonnen, so oft im Finale verloren, oft auch unter unglücklichen Umständen, das haben wir schon thematisiert. Aber ich glaube, Silberware wird sich mal wieder ganz gut tun. Aber für mich ist eine Diskussion um Niko Kovac zu diesem Zeitpunkt einfach kokolos.
Ja, die Diskussion um Niko Kovac, glaube ich, die muss man tatsächlich überhaupt nicht führen. Es geht letztendlich nur um seine Philosophie und um das Rotationsprinzip und so weiter. Also ich glaube, und ich, wie gesagt, das ist im Netz und das ist die Fanbase, die da ein bisschen Bambule gemacht hat.
Ja, und da muss man ja mal sagen, Mike, Entschuldigung, wenn du das gerade sagst, aber Adeyemi zum Beispiel, ich will jetzt gar nicht hier in die Tiefe gehen über seine Geschichte mit diesem Paket, was er sich da bestellt hat, aber als Trainer muss ich ja auch wissen, ist der Junge gerade im Moment von der Birne frei oder hat ihn das jetzt doch ein bisschen belastet? Also, dass da irgendwelche Schwachmaten aus der Tiefe des Raums, des Internets sich anmaßen zu sagen, wen der Trainer da aufstellen muss in dieser bestimmten Situation. Also wenn der Adeyemi jetzt 10 Wochen nicht aufstellt, dann können wir darüber sprechen, aber ja,
weiß ich nicht. Ja, ich bin grundsätzlich, ich bediene ja grundsätzlich auch das Narrativ. Muss aber gestehen, wenn du dir dann mal tatsächlich in den Tiefen von Instagram so ein bisschen rumwurschtelst, das sind dann schon wirklich ein paar tausend Likes, die dann so der ein oder andere Edelfan bekommt. Also wir reden da jetzt nicht mehr davon, dass es
meinst du was, sind, die Bayern-Hater für mich, was die da Likes bekommen, wenn die mich beleidigen? Also das gibt's auch.
Ja, ich sag ja. Ja, klar, natürlich. Also ich sag ja, aber trotzdem muss man sie, das heißt ernst nehmen, aber es ist jetzt irgendwie eine gefühlt auch relativ große Masse. Deshalb spreche ich es logischerweise einfach auch in diesem Millionen-Podcast. Eier, wir brauchen Eier an, das ist doch vollkommen klar. Lass uns vielleicht auf das Abendtopspiel gucken, tatsächlich auf das Weiße Ballett gegen Eintracht Frankfurt. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ich war im Stadion. Ich habe aus der Tiefe des Raums schon einige Nachrichten bekommen, ob du jetzt Kwasniok rausforderst. Man hatte als Unterzeile, dass du ja sehr harsch urteilen kannst auch, wenn es um deinen um dein Lieblingsballett geht. Und dass du, ja, wie soll man das sagen, so praktisch wie die Diva vom Rhein auch mal etwas sprunghaft emotional bist. So,
also sprunghaft ich, emotional, ja, das ja, klar, war ich früher ja. mal, als es
um ja, ja, ist um, klar, als du deine Feiern Partnerin ging und vielleicht so ein bisschen, als du Liebesbriefe geschrieben hast in Saarbrücken und Karlsruhe und Kaiserslautern und sowas, ne?
Da war ich sehr brav, da habe ich einfach nur geschrieben, willst du mit mir gehen? Ja, nein, kreuze an. Ich hatte
sehr viele Ja. Vielleicht gab es bei dir nicht, oder was?
Bitte?
Vielleicht gab es bei denen, also wenn man sich nicht sicher war, finde ich, habe ich das Vielleicht-Kästchen immer relativ groß gemacht, weil ich dann irgendwie ihr den Ausweg geben wollte und mir die Hoffnung hochhalten wollte. Ne? Also fand ich eigentlich gar nicht.
Nein, es gab eine Melanie Beutel, liebe Grüße, wenn du es zufällig hörst. Melanie Beutel, Schwimmerin, die hat ein Vielleicht reingemalt und hat es angekreuzt. Das fand ich frech. Das fand ich
hey, gut, aber gut.
Ja.
Gut von dir.
Was ist denn daran gut?
Also, ja, klar, wenn man natürlich wie du auf die Welt kommt und denkt, so, Frauenwelt liegt mir zu Füßen. Also, bevor sie dir Nein schreibt, das finde ich, wenn man selber reinschreibt, das zeigt, sie überlegt sich das. Liebe Melanie, du warst wahrscheinlich die Erste, die nicht direkt einfach dem Charme verfallen ist, dieses, ja, sich selbst so gerne vor dem Spiegel aufblusternden Geysir, wollte ich schon sagen.
Geysir. Geil, sie.
Ja, genau. Liebe Melanie, wenn du uns hörst, ich habe meinen tiefsten Respekt vor dir.
Ich kam mit Katja dann zusammen. Sie hatte rote Haare und ihre Eltern hatten einen Partykeller und wir haben Stroh rum Cola getrunken, weil wir natürlich sehr, sehr Eier hatten.
Ach, und deshalb trinkst du heute gar keinen Alkohol mehr oder was? Oder was
ist ja, da ist Katja dran schuld mit den roten Haaren und den Sommersprossen und Engtanz. Engtanz hieß es damals. Ja. Also zurück zum Ballett. Ist eigentlich ja kein weiter Weg von Katja Melanie zum Ballett. Aber sag du mal, wie hast du es gesehen? Ich war im Stadion und kam nicht klar. Aber gut, anderes Thema gleich.
Ja gut, ich würde als erstes mal formulieren, dass wir haben ein Drittel der Saison jetzt gespielt und glaube ich können schon sagen, dass der FC auch diese Phasen durchläuft, die ein Aufsteiger eben hat. Also ein sehr guter Saisonstart, der dir die ganz großen Sorgen erstmal wegstellt. Ich finde, sie haben so vor 3-4 Wochen auch vielleicht mal das ein oder andere Spiel gezogen, wo es nicht so deutlich war. Jetzt verlieren sie auch mal Spiele, wo du sagen kannst, es kann auch mal anders laufen. Gladbach fand ich eine verdiente Niederlage. Ich finde es am Ende gegen Frankfurt auch keine unverdiente Niederlage. Und jetzt ist natürlich das, was du als Trainer, und da ist Lukas Kwasniok sicherlich intelligent genug, das auch zu wissen, was dir als Trainer immer wieder in der Bundesliga passiert. Vor 3 Wochen haben wir selber hier noch gesagt, es ist Wahnsinn, wie der alle mitnimmt. Der rotiert, der hat einen großen Kader, der hat keine Stammelf, die jungen oder die frischen Leute wie ein Kainz, der dann reinkommt, die entscheiden das Spiel. Jetzt 3 Wochen später sagt man, naja, übertreibt das vielleicht nicht auch ein bisschen? Muss er da immer vielleicht zeigen, ich habe hier eine eigene Handschrift oder sowas. Warum wechselt er so viel? Ja, also dass sie defensiv, dass sie 4 Stück bekommen, das ist vielleicht so ein bisschen, ja, das ist vielleicht ein bisschen alarmierend. Und Marius Bülter hat es ja auch ausgedrückt. Also wir machen, in diesem Spiel haben wir einfach zu viele Fehler gemacht, um in der Bundesliga zu punkten. Und ich finde, es war keine schlechte Leistung, aber hinten raus die 2 Tore zeigen A, dass die Moral intakt ist, aber B, können sie vielleicht auch so ein bisschen diesen Blick verschleiern, dass man sagt, naja, wir waren ja knapp dran an einem Punkt. Du hast aber zwischendurch einfach auf 4-1 zurückgelegen und das darf dir aber auch übrigens mal passieren gegen Eintracht Frankfurt.
Nein, darf dir in dem Spiel nicht passieren, weil du hast das Spiel erstmal ganz gut im Griff gehabt und dann lässt du Eintracht Frankfurt spielen. Und ich weiß noch ganz genau, das steht dann 1-1 und dann habe ich zu meinem Co. Andi, liebe Grüße an der Stelle, habe ich gesagt,
hallo,
das geht
Andi,
schief.
Grüß dich.
Hallo Andi. Das geht schief. Und dann fiel das 2-1, weil du konntest es kommen sehen. Sie haben Frankfurt einfach kommen lassen und haben wenn du Frankfurt ins Spielen kommen lässt. Und das war der ersten Teil der ersten Halbzeit irgendwie deutlich besser. Da hattest du Frankfurt im Griff und Frankfurt war ein Stück weit einfach auch irritiert, weil sie haben einfach auf den Umschaltmoment des FC die ganze Zeit gewartet und auf die Taktik, die Kwasniok die ganze Zeit fährt. Und das ist nicht passiert. Und dann haben sie es aber genauso gespielt wie immer. Und dann hatte Frankfurt im Grunde genommen, inzwischen ist einfach der erste FC Köln und ist Kwasniok ein Stück weit enkodiert. Und die Mannschaften, das hatte ich auch, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, haben sich darauf eingestellt. Und ich verstehe einfach nicht, warum man es dann immer so weiter spielt und weiter durchzieht und wenige Überraschungsmomente hat. Punkt 1. Punkt 2. Nochmal, ich wiederhole es, lässt dann einfach Frankfurt ins Spielen kommen und denkst so, ach, unsere Abwehr ist schon ganz gut und das funktioniert und dafür ist sie nicht gut genug gegen solche spielstarke Mannschaften, weil Frankfurt auch immer anhand durch die Qualität der Spieler Dinge machen kann, da bist du dann halt einfach nicht gut genug, da bist du einfach noch keine Top-Mannschaft. Und Punkt 3 ist, was ich überhaupt nicht verstanden habe oder was ich auch mittlerweile nicht mehr verstehe, pünktlich zur 60. Minute ist ja dieser Doppelwechsel Elmala und Kainz schon fast systemisch. Und da denke ich mir so, okay, gut, aber auch das entschlüsseln dann natürlich logischerweise einfach auch andere Mannschaften. Und warum du die nicht von Anfang an dann irgendwann mal bringst und auch einen Waldschmidt, wo du gesehen hast, dass diese drei Motoren durchaus mehr drauf haben als die letzte halbe Stunde, wo das Kind schon sowieso fast im Brunnen gefallen war. Da hast du einfach, musst du mal drei Tore aufholen. Sorry, aber das
ja, das sehe ich komplett anders.
Ja, dann bin ich gespannt.
Also, du liegst 1-2 zurück und lässt die Spieler vorbereiten zum Wechsel nach einer Stunde. Das ist übrigens eine Phase, wo ich als Trainer auch wechseln würde. Ich ärgere mich eben über Trainer, die zu spät wechseln, weil wenn ein Spiel noch eine halbe Stunde zu gehen ist, wo dann auch die Körner bei den einzelnen Spielern schwächer werden, da bringe ich die Spieler, die wirklich nochmal einen Unterschied machen können. So, und ich weiß, es ist ja mittlerweile, du hast ja nicht mehr nur ein Elmala-Plakat irgendwo in deinem Zimmer hängen, sondern deine ganze Wohnung ist ja damit voll gekleistert.
Der Fußboden auch.
Er hat als Startspieler in Gladbach ein richtig schlechtes Spiel gemacht. Das müssen wir auch mal festhalten. Also so zu tun, als wenn Elmala in jedem Spiel absolute Weltklasse ist und was setzt denn der denn auf die Bank? Das stimmt einfach nicht. Punkt. So. Elmala ist ein Spieler, der dann vor allen Dingen alle seine Stärken ausspielen kann, wenn der Gegner schon anfängt, ein bisschen müde zu werden. Und das hat bisher ganz oft hervorragend geklappt. Und er hat auch immer mal wieder Phasen, auch wenn er von Anfang an gespielt hat, wo es nicht so gut geklappt hat. Also ich kann diesen Gedanken total nachvollziehen. Waldschmidt jetzt als Beleg zu finden, dass der Friel Fürth von Anfang an spielen muss. Wie oft haben wir schon hier im Podcast diskutiert, dass Waldschmidt ein ewiges, nicht eingelöstes Versprechen ist, wo du immer denkst, boah, der kann so viel und er bringt's nicht. Und als letztes Kainz, der hat gegen den HSV von Anfang an gespielt, ein Riesenspiel gemacht, der war in Gladbach auch richtig schlecht. Also zu sagen, ich darf die nicht alle drei in der 60. bringen und er bereitet den Wechsel vor, wo es 2-1 für Frankfurt steht, also da muss ich ihn verteidigen. Du kannst sagen, ich will die von Anfang an spielen sehen, kannst du sicher sagen. Ich sage nur, wenn sie von Anfang an gespielt haben, haben sie auch oft nicht so viel rausgerissen, dass man sie jetzt immer zwingend von Anfang an spielen lassen müsste, diese drei Spieler.
Ja gut, aber das hat ja auch letztendlich was mit Tagesform zu tun. Da kannst du ja nicht davon ausgehen, dass nur, weil sie von Anfang an gespielt haben, dass das immer so ist, dass sie ein schlechtes Spiel machen. Das ist ja auch ein Wohlfall. Also da muss man dann irgendwie schon sehen, in welcher Phase stecken sie im Moment gerade, in welcher Entwicklungsphase sind sie, in welcher Form sind sie. Und da sage ich halt, ja, da bin ich bei dir, da gibt's aber dann zu sagen, naja, von Anfang an haben sie bisher, hatten Elmala und Mini bisher nicht gezündet, stimmt nicht, weil es gab Spiele, da hat, es ist, da denke ich, das ist zu kurz gedacht. Wie auch immer, man hat nur eins gesehen, dass in dem Moment, wo dieser Wechsel stattgefunden hat, vielleicht hatten sie auch genug Schaum vor dem Mund, weil sie nicht gespielt haben und sind dann explodiert, aber das war ein anderes Spiel, sei es drum.
Ja, aber nochmal, so, er hatte ja den Plan, die zu bringen beim Stande von 1-2. Für mich war viel entscheidender, dass der FC individuelle Fehler macht, wie Kaminski und Cebulonson die Bälle verliert.
Absolut,
und, ja. Wenn du sagst, man muss die Form bewerten, dann sage ich, wenn ich jetzt Trainer wäre, Elmala hat von Beginn an in Gladbach nicht gut gespielt. Er war dann bei der Nationalmannschaft und bei der U21. Und da finde ich es als Trainer jetzt auch keine Fehlentscheidung zu sagen, der kommt mal wieder von der Bank. Weil er von der Bank, oft wenn er dann halt noch nicht müde war, den Unterschied gemacht hat. Also die Herangehensweise, die kann ich verstehen. Du hast ja kritisiert, dass er nicht von Anfang an gespielt hat. Und wie gesagt, ich empfehle dann manchmal auch, ich bin ja auch emotional, aber Waldschmidt, habe ich ja gesagt, immer haben alle gesagt, der hat doch das Zeug zum Nationalspieler, ist er ja auch gewesen. Immer auch mal wieder gute Spiele gehabt, aber oft bist du auch an ihm verzweifelt. Und ich finde, mit Johannessen, Martel, Hussein Basic, Kaminski, Thielmann, haben ja auch all die gespielt, die auch schon gute Leistungen gebracht haben. Vorne Ache, wo ich letztes Mal gesagt habe, das habe ich nicht verstanden, warum der nicht in Gladbach gespielt hat. Man kann auch über jede einzelne Personalentscheidung sprechen, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass der Trainer das Spiel vercoacht hat.
Ja gut, Sam Blonson, das ist sowieso tragisch gewesen, weil der einfach ausgeschaltet war. Den hat man überhaupt nicht gesehen in diesem Spiel. Deshalb, weil die Mannschaft ihn nicht gesehen hat und einfach nicht angespielt hat. Also es waren 3-4 Situationen. Okay, gut. Dann hat er sich festgespielt, weil er dann einfach 3 Spiele gegen sich hatte. Da hat auch keiner geholfen. Zu viele Fehler, bin ich komplett bei dir. Aber die rechte Seite war halt komplett einfach leer, weil man ihn nicht angespielt hat. Aber das ist dann vielleicht einfach auch nochmal etwas, was die gerne in der Kabine diskutieren dürfen. Wir dürfen aber auch gratulieren zu einem unterschriebenen Vertrag. Es hat sich angedeutet, aber Polanski ist jetzt Trainer offiziell bei Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, das ist total die richtige Entscheidung gewesen. Ist es auch vor allen Dingen deshalb so, weil er einfach liefert und jetzt auch beim Absteiger Heidenheim, kann man im Grunde genommen jetzt schon sagen, 3-0, sehr, sehr, sehr gute Leistung auch wieder, fand ich. Und nimmt das Momentum mit und man kann sagen, Glückwunsch, dass man so einen Trainer jetzt hat, oder?
Ja, Wahnsinn. Und da siehst du auch, wie knapp das manchmal ist, ne? Also wir haben ja hier auch schon drüber geredet, der Trainereffekt ist verpufft. Eugen Polanski, 6 Dinger zu Hause gegen Frankfurt, wenn er jetzt nicht langsam gewinnt. Und dann gewinnt er nacheinander gegen Karlsruhe im Pokal, gegen St. Pauli, gegen Köln, gegen Heidenheim, wo du jetzt sagen kannst, das sind natürlich Gegner, wenn du dir, ich habe ja hier immer darauf hingewiesen und du hast das ja auch unterschrieben, wenn du dir die Qualität der einzelnen Spieler anschaust, dann ist das ja kein so schlechter Kader, aber es lag halt so diese lähmende Anagonie, oder wie heißt das?
Agonie,
genau. Wieso mein Deutschlehrer? Sag mal, die lähmende Agonie.
Anaconda.
Wie heißt das nochmal?
Anaconda.
Herr Kleis, wie heißt das nochmal? Agonie, okay, gut.
Zehnmal, 100 Mal schreiben, bis morgen.
Genau. Das habe ich oft genug gehabt, Schreibarbeit. Also, ich sag's mal anders, es lag so etwas wie Mehltau über dem Borussia-Park. Und ja, das war ja wirklich so, wenn du dir das anguckst, die Endphase der letzten Saison, dann auch so die ersten Spiele, keine Emotion, irgendwie alles so, boah, ja, wir ziehen das jetzt so durch mit Seoane und Virkus in dieser Konstellation. Und ja, ich möchte das nochmal sagen, ich bin jetzt auch nicht der Anwalt hier. Roland Virkus hat den großen Fehler gemacht, mit Seoane in die letzte Saison zu gehen. Ich glaube, er wollte nicht schon wieder einen Trainer nach Hütter und Farke entlassen, aber das musst du halt sehen, dass du damit und gar nichts gegen den Fachmann Seoane, aber in der Konstellation keine Euphorie mehr entfachen kannst. Aber den Kader, den sie dahingestellt haben, natürlich auch nicht Virkus alleine, sondern sein Team, finde ich echt völlig in Ordnung. Also Torbakovic zu holen, habe ich hier schon mal gesagt, für Kleindienst, der jetzt übrigens zurückkommt, finde ich einen super Transfer. Engelhardt, Topspieler. Kastrop, Topspieler, die haben sie neu gekauft. Dix, Topspieler. Also alle Hater, die alle gesagt haben, Virkus ist alles schuld, die sollten auch da mal vielleicht heimlich still und leise Abbitte leisten. Klar, und Polanski steht jetzt draußen. Das ist ein Junge, den haben sie da alle im Herzen, weil er auch für die Borussia gespielt hat. Das sieht einfach nach Fußball aus. Und mit unten wird Borussia Mönchengladbach gar nichts mehr zu tun haben. Das kann einfach so eine richtige sorgenfreie Saison mit Highlights werden. Vielleicht ist im Pokal auch was möglich. Also ich verabschiede hier mit Borussia Mönchengladbach ganz offiziell aus dem Kreis der Abstiegskandidaten und sage Eugen Polanski, Respekt, aber auch mal der Blick zurück, das würde er sicher auch mal machen. Wie knapp war das, wenn sie im Pokal gegen Kaiserslautern, gegen Karlsruhe ausscheiden? Weiß ich nicht, wie das weitergeht.
Was würdest du dem HSV in dieser Situation raten, wärest du derjenige, der dem HSV Ratschläge geben dürfte?
Ich darf's einfach, weil ich Mitglied bin und so viel Herz habe. Also als erstes Mal müssen spätestens nach der Leistung alle Alarmglocken läuten. Du hast 11 Spiele gespielt in der Bundesliga und hast 6 Mal kein eigenes Tor geschossen. Das ist die Bilanz eines Absteigers. Und ich finde, es ist jetzt so ein Punkt erreicht in der Hinrunde. Am Anfang diese erschreckenden Spiele, wo ich hier gesagt habe, so machst du keine 20 Punkte. Dann hast du dich rangetastet an das Niveau, bist wettbewerbsfähig, hast auch das ein oder andere Highlight gesetzt, 4-0 gegen Mainz, hast dann mit Pech in Leipzig verloren, hast mit Pech gegen Wolfsburg zu Hause, das war absurd, das Spiel verloren, das fehlt dir auch so ein bisschen. Aber ich finde, du darfst dich nicht immer so ein bisschen daran festhalten, ja, wir haben da gut gespielt und nicht gepunktet. Und dann haben wir gegen Borussia Dortmund gezeigt, in der letzten Minute, bei uns stimmt die Moral, da haben wir gepunktet. Und jetzt fahren wir nach Augsburg und die ganze Woche wird davor gewarnt. Das wird ein Abstiegsspiel. Augsburg ist intensiv. Die spielen jetzt eher wieder so, wie sie vor Sandro Wagner gespielt haben. Und dann spielst du da so eine erste halbe Stunde, in der dich nur Heuer Fernandes überhaupt im Spiel hält. Nicht zu begreifen. Also in einer Mannschaft, die fußballerisch limitiert ist, die Intensität fehlt, in so einem Spiel, nach einem Erfolgserlebnis wie gegen Dortmund, also das sage ich ganz klar, das kann man vielleicht einmal in der Saison noch irgendwie erklären oder entschuldigen, aber das sollte nicht mehr vorkommen. Und dann hast du halt einfach ein Problem nach vorne. Jetzt hast du es mit Vieira auf dem Außen probiert und mit Lokonga in der Mitte. Das kann ich nachvollziehen, weil du möglichst viele Fußballer auf dem Platz haben möchtest. Aber du hast halt einfach auch das Problem, du schießt keine Tore und die Sturmbesetzung.
Das ist das Problem, ja.
Genau. Und kannst du dich noch erinnern, als du mich gefragt hast, was ich von dem Transfer von Paulsen halte? Und da habe ich gesagt, ja, guter Junge, wahrscheinlich auch für die Kabine, aber hat keine Quote, dass du sagst, der schießt dir automatisch 12 bis 15 Tore. Und ich habe gesagt, körperlich wird das echt schwierig. Und das, ja, das ist halt leider so gekommen. Und Königsdörfer haben jetzt alle gehofft, okay, der schießt das Tor gegen Dortmund. Das wird jetzt was. Auch den ersten Moment kann ich nachvollziehen, aber du musst jetzt mal festhalten, Königsdörfer, den ich total mag, der hat auch alle Anlagen für einen Bundesligaspieler. Das funktioniert im Moment nicht von Anfang an. Du musst im Winter nachlegen und du musst jetzt, und ich unterschreibe diese Petition nochmal, ich will am Sonntag, wenn ich selber im Volkspark bin, will ich Glatzel jetzt in der Startformation sehen. Es geht zwar gegen Stuttgart, aber jetzt, also ganz ehrlich,
was bin ich gehatet worden, Alter?
Warum bist du gehatet worden?
Ich bin wirklich Background, ich habe das noch nicht so erzählt. Was bin ich da gehatet worden, als mir über die Zunge gerutscht ist, mit Glatzel wäre es ein anderes Spiel geworden. Ich bleibe dabei, Glatzel hat in der Kabine eine andere Wirkung als alle anderen Spieler. Glatzel hat auf dem Platz eine andere Wirkung. Glatzel hat Qualitäten, die sonst, so unterschreibe ich einfach jetzt hier an dieser Stelle nochmal, manifestiere ich auch gerne, keiner hat in der Mannschaft. Und dann erschließt sich bei mir nicht, wenn man diese drei Faktoren nimmt, warum er nicht spielt von Anfang an. Verstehe ich nicht.
Ja, du kannst gegen Mannschaften, wo du das Gefühl hast, du wirst wenig Ballbesitz haben, wie gegen Dortmund zu Hause oder auswärts, kannst du schon mit einem Konterspieler wie Königsdörfer, aber in einem Heimspiel, wo du ja irgendwann, selbst wenn jetzt Stuttgart kommt, die eine absolute Top-Mannschaft sind, du musst ja auch irgendwann mal oder gegen Wolfsburg zu Hause Flanken verwerten, die da kommen und Glatzel immer zu bringen in der 82. Minute, das ist kein klassischer Einwechselspieler, der kommt wie früher Petersen und macht mit dem ersten, der muss auch ins Spiel sich reinarbeiten und Königsdörfer, nochmal, ich bin grundsätzlich Königsdörfer total Fan. Aber du hast jetzt so viele Chancen dem gegeben. Also schlechter als im Moment, als Königsdörfer in Augsburg gespielt hat, weil er vielleicht auch nicht richtig eingesetzt wird, kann das ja der Glatzel auch nicht machen. Und du hast jetzt echt auch ein Gefühl, wo du auch, glaube ich, mal zu Hause auch die Fans jetzt mitnehmen musst und sagen musst, unser Aufstiegsheld der letzten 4 Jahre, der muss mal spielen. Du kannst ja sagen, im Winter, wir haben ganz andere Ideen. Aber in der Konstellation, wo Paulsen permanent verletzt ist, wo Königsdörfer nicht diese Form findet, die man von ihm hatte, und in der Glatzel gar keine Rolle spielt, das wird nicht reichen. Und da braucht man sich auch nicht dauernd zu sagen, oh ja, wir spielen ja ganz ordentlich und so. Nee, das war auch in Augsburg nicht ordentlich. Du hast jetzt 3 Heimspiele am Stück, Stuttgart, Kiel im Pokal und Bremen, und da musst du jetzt einfach was mitnehmen, damit du im Winter in der Ausgangsposition bist, dass du zumindest um Platz 15 und 16 mitspielen kannst. Punkt.
Ja, aber ich meine, eine Mannschaft, die spielerisch einigermaßen limitiert ist, lebt von Standards, und wer kann Standards besser verwerten als Glatzel? Also, ja. Tut mir gefallen. Also ja. Deshalb, alleine deshalb schon, muss er von Anfang an spielen.
Deshalb holen wir beide uns jetzt Glatzel-T-Shirts.
So sieht's aus. Und dann hänge ich die El-Malat-Poster ab und hänge, naja.
Lass uns bitte mal ganz kurz auf Mainz noch gucken. Da habe ich 2 Fragen an dich. A, glaubst du, dass diese Energie, die Bo Henriksen seit knapp 2 Jahren ausstrahlt, finde, dass er bisher Sensationelles geleistet hat. Aber wenn ich ihn gesehen habe nach dem 1-1, ich habe das erste Mal das Gefühl gehabt, dass dieses grundsätzliche, ich bin immer positiv und so, dass das vielleicht gerade im Moment nicht mehr da ist. Und wir müssen natürlich über Dominik Kohr und über dieses Wahnsinns-Foul gegen Mürstedt sprechen.
Also, erinnere dich dran. Es ist lustig, dass du mir diese Frage stellst. Erinnere dich dran, wie lange ist es her? Ungefähr 3 Wochen. Da habe ich dir diese Frage gestellt. Da habe ich gesagt, ist Henriksen auch derjenige, der Mainz 05 in der Bundesliga hält? Ist dieser Effekt, den er hatte, dieses Irre, dieses Mitnehmende, dieses Ausrastende, diese Energie, die er hat, reicht das aus, um dauerhaft... Mainz, hast du gesagt, naja, aber guck mal, er hat sie doch dahin gebracht, oder hat sie dahin gebracht, oder hat sie. Ja, wie gesagt, ja, alles klar, aber wir reden jetzt von dieser Saison. Und irgendwann ist der Effekt verpufft. Und ich sag dir jetzt, der wird es gerade noch bis in die Winterpause schaffen. Und danach ist der Geschichte. 100%ig. Weil Mainz taumelt in Richtung zweite Liga, was auch immer da passiert ist. Und ich glaube, der Effekt ist over. würde Wolfgang Schäuble sagen. Ist over.
Naja, aber Mike, man darf ja schon festhalten, ich glaube, dass die Halbwertszeit jetzt seit Christian Streich weg ist, eines Bundesliga-Trainers, glaube ich, noch nicht mehr bei einem Jahr ist. Und im ersten Jahr Mainz aus unmöglicher Lage, ich glaube, die hatten 5 oder 6 Punkte, noch zu retten, dann auf Platz 6 zu führen, jetzt in der Conference League jedes Spiel zu gewinnen. Also das steht alles mal auf der Outstanding-Seite.
Absolut.
Du hast die Frage gestellt und die darf man ja auch stellen, aber ich würde das jetzt, wenn man 2 Jahre so gut arbeitet, nicht nur auf einen, ach, da kommt ein Anheizer drauf machen. Nur ich habe jetzt halt das erste Mal so gedacht vom Fernseher, oh, der strahlt für mich jetzt gerade nicht mehr so die Energie aus, die er schon mal hatte. Dieses immer positiv, und du hast gesagt, woran liegt das? Ich glaube, es liegt vor allen Dingen daran, du hast keinen treffsicheren Stürmer. Also du hast Burkhardt nach Frankfurt verkauft, weil es auch dieses Agreement gab. Du hast wahrscheinlich gehofft, dass Nelson Weiper trifft oder dass Hollerbach einschlägt. Der eine war verletzt, der andere kommt nicht so richtig in die Gänge. Die Spieler wie letztes Jahr, wie Chor, Da Costa und Bell überragend performt haben. Da ist der eine mal verletzt, der andere ist vielleicht 10% schlechter. So, und wie kriegt man das jetzt rum? Das ist die Frage. Ich glaube, sie wollen in Mainz gerne mit ihm weitermachen, mit Henriksen. Ich habe noch nicht das Gefühl, auch wenn ich jetzt sage, da war die Energie nicht mehr so, dass er wie Bo Svensson irgendwann sagt, ich kann das jetzt hier nicht mehr. Aber es ist, glaube ich, eine schwierige Situation für Mainz, weil du auch nicht auf den Knopf drücken kannst und sagen, das fehlt uns jetzt. Und eins noch zum Foul von Dominic Kor, 9. rote Karte. Da war noch 6 Gelb. Rekord, aber ich meine, der hat ja auch einige Spiele. Was ich nicht verstehe ist, es ist ja eigentlich für einen Abwehrspieler kein schlechter Fußballer. Der hat ja früher auch mal im Mittelfeld gespielt, der war in einer gewissen Art und Weise torgefährlich. Also, dass er überhaupt immer zu diesen Mitteln unbedingt greift. Aber was ich wirklich fast verstörend fand, war, wie der sich auf dem Platz aufgeführt hat. In dem Moment, als der Schiri angezeigt hat, ich gehe raus, dieses so, ach ja, jetzt geht's wieder gegen mich. So, ach, ich verstehe es überhaupt nicht. Du merkst doch als Spieler, dass du dem fast das Sprunggelenk durchgetreten hast. Also da bin ich bei Christian Ilzer, der einfach sagt, das ist eines der härtesten Fouls, das ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und wenn dann immer wieder kommt, ja, ich entschuldige mich, er hat dann ein Statement am nächsten Tag gesetzt und ich werde mich ändern. Also von der Art Foul ist es das 2. oder 3., an das ich mich erinnere. Es hätte ihm vielleicht auch ganz gut dazu gestanden, mal zu sagen, direkt nach dem Spiel, ey, ich habe da richtige Scheiße gebaut. Der kann ja froh sein, dass der Mörstedt nicht schwer verletzt ist. Also da würde ich jetzt mal sagen, bis zur Winterpause mindestens oder eher noch vielleicht eine Woche mehr, muss dann jetzt auch mal durchgegriffen werden, weil das Foul geht einfach gar nicht.
Danke, dass du es sagst. Ich habe gerade eben schon gedacht, es muss doch, wenn wir den VAR haben, möglich sein, dass bei einer gewissen Qualität von Fouls, dass es da, also dieses, das ist ja Körperverletzung und oder zumindest versuchte, also dass du da nicht ganz andere Strafen ansetzt. Also ich meine, wir sind beim Fußball und nicht beim Ballett und auch nicht beim Beißen in dem Fall, aber das geht nicht. Und ich finde, da braucht es einfach eine andere Regel und braucht es auch andere Strafen für.
Also nur Agonie, wenn ich dich da einmal nur mitnehmen darf, der VAR hat ja ausgesprochen, dass es die rote Karte ist und dass man Fernsehbilder dann bei der Verhandlung zu Rate zieht, das gibt's übrigens schon ganz lange, das war immer schon erlaubt.
Ja, aber das Maß, finde ich, das Strafmaß.
Ja, ja, klar, aber das dürfte das Sportgericht darf sich diese Bilder auch schon vor angucken und kann sagen, okay, das ist ein Foul, das bewerten wir mit 6 oder 8 Wochen. Das hat jetzt nichts mit dem VAR zu tun, das wollte ich damit nur sagen.
Okay, danke, Herr Lehrer, ich setze mich wieder hin und schreibe VAR.
Schreib einfach mal Sportgericht.
Bevor wir weiter ins Sportgericht gehen, lass uns in die zweite Bundesliga mal hüpfen. Und was war das Spiel, das sich am meisten gepackt hat in der zweiten?
Boah, also ich muss es jetzt fange ich mal anders um oder an. Was Elversberg gestern in Karlsruhe gespielt hat, leckt mich am Arsch. Ich habe das Spiel geguckt und ich habe ja ein KSC-Herz, aber es war leider ein völlig verdienter Sieg von Elversberg, glaube ich, ein X-Wert-Goal von fast 6 Toren hatten und einfach immer weiter nach vorne gespielt haben. Der KSC wollte hinten raus dann auch noch gewinnen, deshalb war es einfach auch ein geiles Fußballspiel. Ja, also jetzt haben sie die letzten 3 Spiele verloren. Dann so zurückzukommen, das nötigt Respekt ab. Herzlichen Glückwunsch nach Elversberg. Ich sage, Elversberg ist durch.
Was?
Nein, was? Elversberg steigt nicht auf. Aber ich fand's
endlich, ich habe ihn da, wo ich ihn immer haben wollte. Den
ich fand's sehr imponierend, muss ich sagen.
Ja, also sie holen sich Schalke auf jeden Fall noch. Also sie werden, Schalke wird auf jeden Fall Relegation spielen müssen und Elversberg geht direkt hoch. So viel ist
sicher. Übrigens, was ganz Bitteres habe ich, war am Samstag für Sky den Samstag moderiert, unter anderem mit Münster Schalke, aber ich war selbst in Düsseldorf gegen Magdeburg. Also was Magdeburg für Chancen vergeben hat. Also es tut mir leid, du weißt, ich habe eine Schwäche für Traditionsvereine. Ich mag den ersten FC Magdeburg. Das war ja fast schon Tragikomödie. Die haben Chancen gehabt. Düsseldorf hatte eigentlich nur Kastenmeier und Itten. Das Spiel muss gefühlt eigentlich 6-2 für Magdeburg ausgehen. Dann schießen sie einen rein, abgefälscht, und du denkst, jetzt haben sie es. Und dann fangen sie sich das Ding hinten wieder ein. Boah, also wenn du so spielst, das riecht gefährlich nach Abstieg, muss man ehrlich sagen. Fände ich bitter.
Und auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man auf dem Betzenberg gewesen ist und das 4-1 gegen Kiel gesehen hat, ich fand, das war brutal. Ich fand es ein richtig geiles Spiel des 1. FC Kaiserslautern. Sie waren ja so ein bisschen, haben sie es abreißen lassen. Jetzt sind sie im Grunde genommen aber auch schon wieder dran. 3 Punkte fehlen noch bis zu Platz 3. Und eigentlich, und haben noch Hannover vor sich in Darmstadt, also man ist wieder mit dabei bei der Musik, musste aber dann dafür dieses Spiel auch gewinnen und hat es sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich gewonnen. Wie kommt es, dass sie plötzlich aus diesem Tal der Tränen so stark wieder rausgekommen sind?
Ja, gut, also hast ja gegen Hertha auch nicht schlecht gespielt vor 2 Wochen. Kannst ja mal ein Spiel gegen Kiel gewinnen. In der Höhe hat es mich überrascht.
Ja, das kann man.
Ja, Skytte als Finne, wahrscheinlich sind seine Temperaturen. Ritter gestern mal wieder in der Startformation, dann eine frühe rote Karte auch für Kiel. Ich glaube, so kann man, also dass dann auch in der zweiten Halbzeit nichts mehr drin war an Ergebniskosmetik für Kiel. Ich glaube, so kann man das erklären. Der Betze kann immer seine Wucht entfachen. Sie haben schon ein paar Punkte liegen lassen. Du hast jetzt ein ganz ordentliches Programm bis Weihnachten. Da müsstest du dann gucken, dass du wieder ranrobst. Ich glaube, dass Paderborn trotzdem oben bleibt, trotz der Niederlage. Für Hannover übrigens wichtig, dieser Sieg. Darmstadt spielt eine gute Rolle. Schalke ist stabil. Also ich glaube, das bleibt auch dieses Jahr wieder mit 5, 6 Mannschaften, die bis zum Schluss ganz oben dabei bleiben. Ich wollte dich aber fragen. Am Montag oder Dienstagabend in diversen Pubs in Dublin und Glasgow und Edinburgh auf den Tischen tanzen sehen. Ey, was waren das eigentlich für geile Bilder, auch wenn es gegen deine Dänen geht, wie die Schotten dieses Ding gewonnen haben. Also komm, das ist schon richtig geil gewesen, oder?
Es war richtig geil. Muss aber auch ganz ehrlich gestehen, dass die Dänen wirklich, also die Tränen der Dänen sind schon einfach auch etwas, was mich sehr berührt hat. Und die Feierei hat das etwas überlagert. Wenn man dann hier regelmäßig in Dänemark ist, dann ist das schon. Dann leidet man ein Stück weit einfach auch mit. Aber ich bin bei dir. Das war Wahnsinn. Und ich liebe einfach auch, deshalb liebt man ja eigentlich auch den Fußball. Weil es gibt, lass uns auch nochmal über Curaçao sprechen, denn sie sind dabei. Man kann sich das ja gar nicht ausdenken. Also es gibt wirklich einfach Überraschungen im Fußball. Da denkst du so, wie kann das passieren? Ich meine, dass die Schotten immer einen guten Fußball gespielt haben. Ich glaube, darüber müssen wir auch nicht streiten.
Guten Fußball, glaube ich, kann man das nicht nennen, aber leidenschaftlichen doch. Fußball.
Ja, so kann aber man das ich bitte dich, das ist doch gut, wenn man Leidenschaft hat. Also ich kann dann daran nichts Schlechtes feststellen. Ja, es war immer sehr körperlich auf jeden Fall. So viel kann man sagen. Aber das steht uns ja. Körperlich mögen wir beide ja.
Ja, also erstmal die Schotten sind ja so ein bisschen wie die tragische Nation aller WM-Turniere. Ich erinnere mich an 74, wo man in einer Gruppe mit Zaire spielt gegen Brasilien, Jugoslawien, unentschieden, alle untereinander, es fehlt ein Tor. Es fehlte so oft im Turnier ein Tor, 78 gegen die Holländer gewonnen, die dann Vize-Weltmeister waren, da fehlte wieder ein Tor. Also, dass sie mal in der Nachspielzeit so ein Ding ziehen, ist eigentlich völlig ungewöhnlich. Mir tut der Spieler Jylland aus Dänemark ein bisschen leid, der erst diesen verunglückten Befreiungsschlag macht und den Ball dann noch entscheidend abfälscht. Das Tor von der Mittellinie ist natürlich der absolute Irrsinn. Trotzdem hat Dänemark natürlich auch noch eine Chance, sich über die Playoffs zu qualifizieren. Ja. Die ich übrigens in der Form schon ein bisschen, also du hast nur ein Spiel. Im ersten Spiel hat der besser platzierte Heimrecht, aber in der Auslosung kam es ja so, dass die besser platzierten aus Top 1, wenn sie überhaupt das Halbfinale überstehen, 3-mal auswärts spielen müssen. Das finde ich dann schon schwierig. Auch für die Italiener, wenn den Cardiff oder Sarajevo spielen muss. Österreich ist dabei, habe ich mich auch gefreut, obwohl ich es den Bosnien natürlich auch total gegönnt hätte, als die ganze Mannschaft dann noch I am from Austria gesungen hat in der Kabine. Ja, und du kommst zu Curaçao, wir haben ja über Dick Advokat gesprochen. Interessant, dass Curaçao ja weiterhin eigentlich zu den Niederlanden gehört, aber ein eigener autonomes Land ist, deshalb auch eine eigene Nationalmannschaft hat. Der Verband hat sehr geforscht, auch gerade in Holland. Wo gibt's da welche, die haben Vorfahren? Und dann der besondere Modus, die 3 stärksten Mannschaften, Kanada, USA und Mexiko, sind eh schon qualifiziert. Aber dass eine Mannschaft zum Beispiel wie Costa Rica nicht dabei ist, das finde ich dann Wahnsinn. Immerhin Viertelfinalist, glaube ich, noch vor 2014, also vor 11 Jahren. Ich freue mich auch für Haiti, so ein Land, das so gebeutelt ist mit Erdbeben, mit Korruption und sowas. Und wenn der Demokratische Republik Kongo noch dazu kommt, das ehemalige Zaire, dann wären Haiti und Zaire beide das zweite Mal bei einer WM und beide beim selben Turnier. 74 nämlich auch noch in Deutschland. Bisschen was für die Historiker. Hier ist der Sportlehrer, kommt raus, der Sporthistoriker.
Boah, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wer nach so viel Agonie plötzlich, aber vom Sportgericht bis hin zu...
Ich zeige nochmal auf.
Ja, du zeigst nochmal auf. Jetzt wird es mir langsam unheimlich. Jetzt muss ich jetzt gleich wieder an den Katzentisch. Das ist ja scheiße.
Nee, aber das müssen wir bitte noch machen. Denn es gibt ja in Deutschland nur 89 Männer, die sich Fußball-Weltmeister nennen dürfen oder durften, weil es sind natürlich auch schon einige verstorben. Und einer ist in der letzten Woche verstorben, Dieter Herzog, der in Anführungszeichen nur 5 Länderspiele hat. Aber zweimal in der Zwischenrunde, damals waren die letzten 8 in der Zwischenrunde aufgeteilt, und er hat nach dem Debakel gegen die DDR, hat er gegen Jugoslawien und Schweden in der Startformation gestanden. Das letzte Spiel gegen Polen und das Finale hat er dann nicht mehr bestritten. Aber wenn du zweimal von Anfang an in der K.O.-Phase oder in der entscheidenden Phase der WM aufläufst, bist du natürlich elementarer Bestandteil eines Weltmeisters. Ein ganz... wie alle beschreiben, ganz geiler Typ, geerdet, aus dem Leben gewitzt, hat für Fortuna Düsseldorf und Bayer Leverkusen gespielt, sehr trickreich, und damals war es ja noch viel schwieriger, auch wenn du in Düsseldorf gespielt hast, sich gegen den Block der Bayern, Gladbach und sowas alles in den 70er Jahren durchzusetzen. Also das möchte ich dann schon machen, und wenn man diese ganzen warmen Worte seiner ehemaligen Mitspieler gehört hat, muss das ein ganz, ganz feiner Mensch gewesen sein. Deshalb möchte ich da zum Schluss dran erinnern an unseren Weltmeister Dieter Herzog. Viel Kraft für die Familie und die Verwandten, und er möge im Fußballhimmel einfach ruhen.
In diesem Sinne, danke fürs Zuhören für heute. Ich glaube, wer da eine Stunde lang mit uns verbringen kann, und das Woche für Woche, und das geht natürlich mal ein Shoutout raus an euch, Tausende von Menschen, die das jeden Montag ertragen, da braucht es auf jeden Fall
ein Pflaster, Shampoo und
Abonnieren.